an Tag 6 würde ich sagen, ehe wir überhaupt anfangen, über einen Film zu reden, wollte ich euch eine allgemeine Frage stellen. Aber ich meine, ich hätte euch auch schon drüber reden gehört zwischendurch. Der Fokus auf feministischen Thematiken oder Filmen, in denen wir zumindest stark merken, dass die Female Perspective gleichmäßig eingearbeitet ist, ist schon enorm und nochmal viel deutlich spürbarer als die Jahre davor hier beim Festival. Aber ich weiß nicht, habt ihr das auch so gesehen?
Ja, ich find's richtig krass. Also ich glaube, in meinem Leben noch nie so viele Filme mit Frauen als Hauptfiguren gesehen, die halt eine eigene Geschichte haben und nicht irgendwie das Schmuckstück vom Typen sind oder auch Regie geführt haben oder keine Ahnung was und egal welche Farbe oder von wo die kommen, also voll schön.
Ich wollte gerade sagen, auch von Frauen viele Filme, aber jetzt nicht so, dass es so auffällig gewesen wäre, dass man die ganze Zeit das irgendwie so vor Augen präsentiert bekommen hat, sondern nur wenn man so drüber nachdenkt, dann fällt einem so auf, okay, man hat eigentlich fast nur ein oder zwei Filme, die wir gesehen haben, mit einem großen männlichen Cast oder Hauptrollen. Aber ja, vollkommen in Ordnung, ne? Wir haben ja gesagt, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir fordern, dass es so gleichmäßig und ja, korrekt auch eingesetzt wird. Nicht nur so, dass man unbedingt einen Film machen will, um jetzt einen Film zu dem Thema zu haben, wo Frauen unbedingt die Hauptrollen haben müssen, wo es unbedingt um so eine feministische Story geht, sondern dass die Storys dann auch so erzählt werden sollen, dass es da die Notwendigkeit zu gibt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich rede.
Nein, oder dass es einfach auch wirklich neue Stoffe sind und nicht nur Sachen, die fürs Plakat oder die Werbung gemacht werden.
Genau, oder einfach nur so Gender-Swap-Sachen oder sowas, ja, sowas total Billiges.
Oder weil sie sich halt gezwungen fühlen, wegen MeToo irgendwas zu machen.
Genau, ja.
Und wir haben ja einige sehr starke Filme gesehen, über die man das ganz klar sagen kann, dass die eine weibliche Regisseurin hatten oder eben auch total eine ganz andere Art hatten, mit den weiblichen Figuren umzugehen, aber auch mit der Dynamik, die dann die verschiedenen Geschlechter zueinander hatten. Aber das heißt, wie wir so oft betonen, nicht, dass gleich auch ein Film gut sein muss, wenn er das macht. Und das trifft jetzt auf den Film Amulet zu, der wirklich in der Nachbetrachtung, wenn man da jetzt auch alles gesehen hat, was der zu erzählen hat, so eine Art Vergewaltigungsthematik versucht hat, in einen Horrorfilm umzumünzen, der am Ende so eine symbolische Racheaktion mit dämonischen Einflüssen darstellt. Aber das Problem ist halt einfach, dass er als Horrorfilm nicht funktioniert hat. Und deswegen dann diese Botschaft am Ende auch irgendwie flöten gegangen ist, weil man den Horrorfilm, der erstmal im Vordergrund steht, so lächerlich und auch langweilig findet.
Genau, langweilig ist eigentlich das perfekte Stichwort dazu, weil es passiert den ganzen Film ja eigentlich nicht wirklich was. Und es wird keine Spannung aufgebaut und dann ist dann zum Schluss der letzte Akt einfach nur so total abgedreht, aber auch so auf so eine Möchtegern-Art und keine Ahnung. Also da haben wir am Tag vorher, wo wir 2-3 Horrorfilme, glaube ich, gesehen hatten, oder war das 2 Tage vorher? Ich weiß gar nicht mehr. Unter anderem hier mit dem Nighthouse.
Ja, genau.
Einen Film gesehen, der durchaus besser da funktioniert hat und durchaus stimmungsvoller war. Und keine Ahnung, jetzt der Film, der war einfach nur so. Das war wieder so ein Film, der einfach nur so eine Thematik haben wollte und dann so Backward Engineering irgendwie darauf irgendwie so einen Horrorfilm probiert hat zu drehen. Und ja, weiß ich nicht, das war dann auch so ein bisschen prätentiös irgendwie geregelt, gerade der ganze Schluss. Und mir hat es absolut nicht gefallen.
Man hat sich auch am Ende nach der Auflösung gefragt, warum überhaupt diese ganzen Sachen, die da passiert sind, nötig waren, um zu diesem Ende zu kommen. Und
was auch so total überzogen einfach alles war.
Genau.
Ich finde, ja, es hat auch gewirkt, als wäre es irgendwie so ein günstiger Studentenfilm. Also ich fand echt alles nicht gut. Und ich fand es auch irgendwie so total komisch einfach. Und zum Schluss dachte ich mir, okay, mittendrin auch, ob ich vielleicht irgendwie zu hohl bin, weil ich diesen Film nicht kapiert habe. Aber ich glaube, es gab nicht so viel zu verstehen. Also war auch nicht so mein Fall. Obwohl ich Horrorfilme liebe, aber der war es einfach nicht.
Ja, hat am Ende vielleicht versucht, noch so ein paar visuelle Sachen aufzuziehen.
Mit wenigstens ein bisschen Spannung.
Genau, aber das muss halt auch irgendwie auch im Zusammenhang entweder auf der visuellen Ebene ein Gesamtwerk irgendwie darstellen oder halt psychologisch was erzeugen. Nur hier war es echt so eine sehr oberflächliche Aneinanderreihung von Dingen, von denen man meinte, dass das schon irgendwie beim Publikum was erzeugen wird. Aber
ja, genau, oder so einfach Schock um des Schockens willen. Irgendwie ja. So, wir machen jetzt noch, wir brauchen zum Schluss noch irgendwie so ein paar Szenen, die den Zuschauer schocken oder so möglichst brutal sein sollen. Aber auch das hat dann so komplett die Wirkung verfehlt, weil die einfach nur dann so reingestreut wirkten, die Szenen, und nicht wirklich zum Rest gepasst haben.
Ja, also wollen wir mal schnell lieber den abschließen und über unsere beiden Filme reden, die wir parallel zueinander, getrennt voneinander geguckt haben. Da haben wir uns aufgeteilt. Ihr habt einen Blumhouse-Film gesehen.
Run, Sweetheart, Run.
Der lustigerweise ähnlich heißt wie Sweetheart. Das ist übrigens nicht der, der umbenannt wurde. Das war ja der andere. Mhm. Der Survival-Film mit einer Frau, die auf einer Insel gestrandet ist und dann davon ein Monster verfolgt wird. Der simpel war und uns gut gefallen hat letztes Jahr. Ich glaube, inzwischen gibt es ihn sogar als Video on Demand, habe ich, glaube ich, online gesehen. Aber dieser Film heißt zwar ähnlich, aber ist ein ganz anderer Film, oder?
Mhm. Ist so ein Film, wie wir es jetzt am Anfang zum Einstieg hier gesagt haben, der so einen extrem feministischen Ton hat, weil es geht darum, unsere Hauptdarstellerin geht zu einem Date, zu einem Blind Date, was da von ihrem Chef organisiert wurde, und wird dann dort attackiert, und es kommt raus, dass derjenige, mit dem sie das Date hat, so ein Serienkiller ist, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist die Prämisse des Films, das passiert innerhalb der ersten 5 Minuten. Und dann ist der weitere Verlauf so, dass sie durch ganz L.A. vor ihm wegläuft, und hat dann noch so ein paar dämonische Züge, ist so ein Predator wirklich, und es ist alles so sehr metaphorisch dafür, wie schwarzen Frauen so Hilfe untersagt wird und dass der weiße Mann da, der reiche weiße Mann, alle Macht in der Stadt hat, die Polizei im Griff hat, keiner ihr glaubt, ihm glauben alle. Aber es ist auch vor allen Dingen in erster Linie ein unterhaltsamer, ja, ist es ein Horrorfilm, Alessa?
Ja, doch, schon. Ich finde, es ist ein Horrorfilm, aber mit halt witzigen Elementen. Aber die trotzdem sehr gut passen, finde ich. Also es ist irgendwie nicht unpassend oder irgendwas. Also ich fand den Film wirklich, wirklich gut. Und ich fand's echt unterhaltsam wieder mal. Und das von Blumhouse, was ich als sehr überraschend fand.
Ja, und es ist nachher auch so ein bisschen so ein Rachefilm, der mich sehr an Death Proof erinnert hat. Der ja ein Film war damals von Tarantino, der diese ganzen Themen schon aufgegriffen hat, bevor es irgendwie in war, in Anführungszeichen. Mhm. Und damals ja sogar noch von der Kritik deutlich abgestraft wurde, obwohl wir den alle 3 ja echt gut finden. Mhm. Aber da wurden einige Sachen dann auch so ein bisschen draus übernommen, und da gibt es einige Szenen, die da mich sehr dran erinnert haben. Und das ist dann auch einfach so ein Film, da gehst du dann auch mit einem guten Gefühl raus, weil der hat dann einfach Spaß gemacht, dich 1,5 Stunden lang echt gut unterhalten. Ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geguckt.
Ich auch nicht, die Zeit verging auch voll schnell. Mhm. Und ich fand sie auch voll cool, diese Ella, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Von hier dem Remake von Charlie's Angels, eine von den dreien.
Ja, die Schwarze.
Die Unbekannte von den dreien.
Die ist aber jetzt in einigen Filmen drin gewesen. Ja. Das war so, auch bei Charlie's Angels schon, stand in einigen Reviews aus Amerika irgendwie, die ist gerade voll up and coming, genau.
Ja. Ja, aber die ist echt cool, also echt sympathisch, und hat das echt gut gemacht, muss ich sagen.
Und es ist ein Film, der jetzt sich auch nicht für wichtiger hält, als er ist, sondern der einfach nur in erster Linie unterhalten will und so ein spaßiger Kinofilm sein soll, mit wirklich so Horrorelementen, mit ein paar witzigen Szenen. Dann gibt es dann noch ein oder andere Anspielung an John Wick zum Beispiel, wo das dann einfach nur mit so umgedreht wird mit einer Frau, aber nicht so, dass es irgendwie so aufdringlich ist, sondern einfach nur ganz lustig gemacht.
Und es hatte trotzdem auch eine Message und sowas, also ist auch nicht dumm oder hohl.
Genau. Also ausnahmsweise mal vom Blumhouse, was wirklich
sehenswert ist,
ja.
Ja.
Ja, das passt ja auch irgendwie so. Es gibt ja diese unterschiedlichen Arten von Blumhouse-Filmen. Also man hat zum einen ja diese, wie Whiplash oder Get Out, diese Award-Kandidaten, wo dann auch die ganze Konzentration so reingesteckt wird, also alle paar Jahre mal so ein Ding auf der höheren Ebene rauszuhauen. Und übrigens, das kann ich auch nochmal zu Amulet sagen, das hat sich auch so angefühlt, als wenn der sowas wie Get Out irgendwie als Vorbild auch hatte, irgendwie mit diesen Twists, die er da versucht zu machen und so. Aber gut, die anderen Sachen sind halt diese klassischen Horrorfilme mit Teenagern, wo dann immer irgendein Dämon irgendein blödes Spiel oder irgendeine Falle stellt oder so. Und dann aber diese Sachen wie auch Happy Death Day, irgendwie so eine crazy Idee, die so ein Genre-Mix ist, wo du halt ja, Hit and Miss hast, also wo es eine Katastrophe sein kann oder es kann halt auch was Gutes bei rauskommen.
Komödie.
Genau, ja.
Gibt's da so das, was gerade von?
Nein, ich habe es erfunden.
Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie ich es nennen
soll. Sollen wir uns sofort markenrechtlich sichern lassen.
Ja.
Da sind wir auch gleich bei meinem Film. Also Tesla ist ein Biopic, erstmal ganz grob gesagt, über eben Nikola Tesla und nicht etwa Elon Musk.
Wie ja. Eigentlich jeder das glaubt.
Das haben einige beim Festival wirklich gedacht. Ich bin mir
weil
auch sicher,
der Film ja dann auch Tesla heißen würde.
Ich bin mir auch sicher, dass viele Leute das gar nicht bewusst ist, dass es Tesla schon vorher gab.
Ja, nee, glaube ich auch.
Aber der Film erklärt auch, warum. Also das ist auch so eine Kernaussage, wobei ich auch sagen muss direkt, der sagt nichts Neues. Also selbst als jemand, der sich jetzt nie in der Tiefe mit Edison und Tesla auseinandergesetzt hat, wusste ich, dass Edison immer der war, der schlechtere Erfinder war, aber der bessere Geschäftsmann und der sich besser vermarktet hat. Und Tesla der bessere Erfinder war, der aber damit gefremdelt hat, damit Geld zu verdienen, der einfach eigentlich auch mit seinen Erfindungen eher versuchen wollte, der Allgemeinheit was Gutes zu tun, ohne selber so viel davon zu profitieren. Aber das war dann auch irgendwie so ein Strick dafür, dass er nie genug Geld hatte, seine noch viel krasseren Ideen immer umzusetzen. Und wenn man mal guckt, was der noch so im Petto hatte für Ideen, die viel später dann von anderen entwickelt wurden oder bis heute noch nicht richtig umgesetzt sind, dann hätte man so gesagt, wenn es direkt so eine Mischung aus Edison und Tesla gegeben hätte, dann wäre die Menschheit vielleicht technologisch jetzt schon viel weiter.
Ja.
Und aber der Film hat halt so gemacht, dass er einmal so Schlüsselszenen von ihm so als Erfinder, also kaum persönliches, sondern mehr so von ihm als Erfinder und seinen historischen Sachen mit Weiterentwicklung der Elektrizität und so weiter, dieser Zwist zwischen ihm und Edison, was besser ist, Gleichstrom oder Wechselstrom und solche Sachen, das war so der Fokus und das war immer so ein bisschen wie diese bei irgendwelchen Dokus mit Schauspielern gedrehten Szenen, die dann auch immer nur in irgendwelchen Innenräumen spielen, bei so oranger Beleuchtung mit ein paar Kerzen oder alten Glühbirnen. Und nichts Aufwendiges, was draußen oder mit großen Sets ist. So. Aber er schafft es trotzdem dann, sich darüber hinwegzuheben und eigentlich ein sehr unterhaltsamer Film zu sein, weil er zum einen immer wieder so Sachen macht wie so Szenen, die so nicht passiert sind. Zum Beispiel eine Versöhnung zwischen Tesla und Edison, nachdem dieser ganze Wechselstrom-Streit entschieden war und die quasi auch die Welt sich entschieden hat, was sie eher glaubt. Haben die beiden sich dann an den Tisch gesetzt und ein persönliches Gespräch geführt und dann über eine Fusion gesprochen und so. Und man sitzt da schon so und denkt so, das klingt ja wie ein Märchen. Und das war so wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Und plötzlich kommt halt so eine Stimme aus dem Off und das ist halt auch eine Figur aus der Geschichte. So eine Frau, die immer so ein Love Interest von Tesla war und auch die Tochter von einem Investor von ihm, einem der größten. Aber er war halt immer, weil er so ein schwieriger Mensch war und so ein verschlossener Mensch war, nie richtig so an die rangekommen. Sie war aber da jetzt im Film die Erzählerin, die auch immer in die Kamera Sachen erzählt. Und immer wenn so Leute neu ins Bild kommen, die man noch nicht gesehen hat, quasi so einen Wikipedia-Eintrag über die vorliest. Also auch nicht nur so, das ist der und der, der besaß die Firma so und so, sondern quasi von der Geburt bis zum Tod die wichtigsten Sachen, was in seinem Leben passiert ist. Und das fand ich voll cool, weil ich diese ganzen Leute nicht kannte und das sofort alle Infos geliefert hat. Und so war das halt ein geiler Hybrid aus einem durchaus so Langfilm, Spielfilm, der auch ganz, ganz gut geschauspielert war und was so dokumentarisches Wissen sehr viel vermittelt hat. Und dann hast du halt auch so Sachen wie in dieser fiktiven Szene, dass dann Edison an die Bar geht und holt dann so ein iPhone raus und ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber man sollte so vermuten, dass er jetzt erstmal Instagram-Fotos macht. Also das waren immer so diese kleinen Spielereien.
Fährt mit einem Tesla.
Ja, genau, so nach dem Motto, okay, ist ja klar, wenn es da schon Smartphones gegeben hätte, dann hätte er eins benutzt und Tesla nicht. Und dann hast du halt auch so Sachen wie, dass einem dann auch im Film auch bebildert gezeigt wird. Ich sag das nur, damit niemand auf die Idee kommt, dass es halt irgendwie so ein geschichtskorrekter, historischer Film irgendwie ist. Oder so ein Kostümschinken. Da wird dann auch so eingeblendet, wenn man nach Tesla googelt, kommen nur so und so viele Ergebnisse. Wenn man nach Edison googelt oder nach 10 anderen Erfindern, die gar nicht so wichtig waren, findet man halt so Milliardenergebnisse, weil die einfach auch in der Geschichtsbildung hinterher immer bevorzugt wurden, aber nicht unbedingt zu Recht. Und das war so, ja, fand ich gut. Es war eine interessante Mischung aus unterschiedlichsten ansetzt in deiner Biografie so. Aber das Highlight war am Schluss, dass sie dann so weit gegangen sind, so abzudrehen, dass Ethan Hawke, der Tesla gespielt hat, einen kompletten Karaoke-Song singt. Das war auch vor einer Videoleinwand mit Musikvideo und allem drum und dran, als wenn das eine heutige Karaoke-Bar oder so wäre. Und er hat den kompletten Song gesungen, mit seinem angeklebten Bart und dem Outfit und allem und in der Rolle des Tesla, auch mit der Stimme original, wie er es den ganzen Film über hatte. Das war so köstlich. Ich hab's gefeiert. Ja, das muss man gesehen haben.
Wir haben es nicht gesehen.
Aber jetzt, wo ich es höre, bereue ich, dass ich es nicht gesehen habe. Ja. Wer will Ethan Hawke nicht in Kostüm Karaoke singen sehen, hören?
Eben, ja. Man kann es mal reden.
Ich.
Aber was niemand sehen braucht, ist, das kommt. Die nächsten zwei Filme, über die wir reden, kommen in absehbarer Zeit sehr bald schon bei Netflix. Und der eine ist einer, den man überhaupt nicht sehen braucht. Der andere ist einer, den man unbedingt, wahrscheinlich sogar mehrmals sehen sollte. Wollen wir erstmal den schlechteren abhandeln?
Ja.
Patrick, ich habe ja nur einen von beiden gesehen.
Fass doch mal die Handlung von dem ersten zusammen. Wie fällt denn der Titel ein?
That's what he wanted. That's,
was er nicht wollte.
That's not what he wanted.
Ja. Spricht für den Film, dass man schon den Titel nicht
ja, weiß. Ja, aber ich fand es nicht so schlecht. Wartet kurz. The last thing he wanted.
Ja, genau.
Mit Annie.
Ja, Anne Hathaway spielte eine investigative Reporterin, die schon am Anfang des Films so weit geht, ihren Job aufzugeben, weil ihr da nur Steine in den Weg gelegt werden, weil sie da einer Geheimoperation der Regierung auf die Schliche gekommen ist, dass die illegale Waffengeschäfte mit den Kontrarebellen in Zentralamerika führen.
El Salvador.
Und ihr Vater, ich habe aber auch nie wirklich verstanden, ob sie das schon immer wusste oder das plötzlich erfahren hat oder so.
Dass er da was mit zu
sein tun hat. Sein Vater hat da das gemacht, also hat an diesem da mitgeholfen. Ja.
Ja.
Und
ich glaube nicht, dass sie das wusste.
Und da er langsam irgendwie dement wird und auch so dem Ende scheinbar entgegen
von William Dafoe gespielt.
Von William Dafoe gespielt, als Gastauftritt sozusagen.
Ja, quasi, die 10 Minuten oder so.
Er spielt eine ähnliche Rolle wie Anthony Hopkins in dem von uns gestern besprochenen The Father. Aber da muss man echt direkt sagen, man merkt da halt den Unterschied, obwohl der Dafoe super ist und in vielen Rollen halt auch auf dieses Level kommt. Yeah. Aber in der Rolle, es war so, ich komme zum Set und lese die Sätze vor.
Ja, voll.
Und wenn
ja,
du den voll. Anthony Hopkins denselben scheißen Tag vorher in 100 Mal geiler spielen sahst, war das schon ein bisschen bitter. Nee, aber er, Anne Hathaway, unter dem Vorwand, ihn zu pflegen und auf ihn aufzupassen und ihren Job aufzugeben und zu ihm zu ziehen, übernimmt sie dann quasi seinen Job, um an Informationen weiterzukommen und das Ganze dann aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen und aufzuhalten. Und ja, das weiß man aber schon von Anfang an, diese ganzen Sachen.
Mm.
Und der restliche Film handelt dann eigentlich nur noch, wer jetzt von den drei Politikern da am meisten drin hängt. Ja, aber man weiß eigentlich auch schon, dass die alle damit zu tun haben.
Also es ist überhaupt nichts Neues, es ist eigentlich auch nicht spannend. Aber ich fand es nicht komplett scheiße. Mm. Es war okay, aber ich finde, man muss nicht ins Kino gehen dafür. Es reicht, wenn man es zu Hause irgendwie guckt. Also, es ist halt so ein Thriller. So 0815 irgendwie.
Ja, so Verschwörungsregierungssache. Ja. Da kann ja jeder reingucken, der Netflix hat. Aber ich glaube, ja. Das ist was. Das allerhöchstens das Prädikat hat man gesehen und dann wieder vergessen.
Ja, so ja, auf jeden Fall.
Verdient. Und Netflix, muss man sagen, das ist ja auch immer wieder interessant, darf ja auch nicht verschwiegen werden, ist ja einer der Großsponsoren bei Sundance, von denen es auch einige gibt. Und es gibt auch viele Privatpersonen, die Sundance sehr stark unterstützen, die auch größtenteils Schauspieler und berühmte Leute aus der Filmbranche sind. Und dass Netflix dann quasi auch gestern in einem Pressevorführung direkt hintereinander seine zwei schon irgendwie nächsten Monat erscheinenden neuen Filme mit Starbesetzung zeigt, ist halt auch denn eher so ein Gefallen und weniger so, also dass man denen so ein paar Kinos hier gibt, damit die kostenlose Pressevorführung vor der ganzen Welt machen können. Das kann man jetzt nicht so als Teil richtig des Festivals irgendwie betrachten, habe ich so
gemerkt. Wobei ja fast jedes von diesen Studios Sponsor ist, also Amazon ja genauso und Warner Brothers und Disney haben wir ja gestern schon drüber
gesprochen. Blumhouse ja auch.
Ja, aber ich
meine
halt, Jason Blum sogar privat auch,
das
steht da auch in der
Liste. Das führt halt dazu einfach, dass von denen aber eher mal so Lala-Filme auch einfach hier gezeigt werden, auch Out of Competition, ist mir egal. Ne? Aber man könnte ja auch genauso gut die Zeit einem Film geben, der es mehr verdient hätte, der nicht diesen Hintergrund hat, aber das gehört halt hier zum Business einfach dazu.
Ja, eine Hand wäscht die andere.
Und das ist aber auch zu unserer Gunst gewesen, bei Horse Girl.
Oh mein Gott.
Der wäre aber bestimmt auch so gelaufen.
Der ist aber super.
Ja, dem kann man das zutrauen. Ja. Dem kann man das zutrauen. Und da, ich habe den Trailer vor einem Monat oder so gesehen und fand, der Trailer sah blöd aus. Ich fand den sogar optisch nicht ansprechend. Der sah so langweilig gemacht aus. Der sah so generisch, Netflix-generisch halt aus. Und dann habe ich wieder vergessen, dass das dieser Film ist. Gestern den Film gesehen, war total begeistert, wie wir alle. Guck danach nochmal den Trailer, erinnere ich mich wieder, dass ich den eigentlich kannte und war total entsetzt, wie schlecht dieser Trailer ist und wie schlecht er den Film repräsentiert. Guckt euch nicht den Trailer an, geht direkt zu eurem Netflix-Account und guckt den Film, sobald er da ist.
Ja, aber wie soll man den Film beschreiben? Also,
ja.
Fake Heart, weird.
Eine von diesen Käsefrauen, eine von den Brie-Frauen, Alison Brie.
Alison Brie, Brie Larson, Alicia Vikander, alle spielen mit. ist alles dieselbe Person.
Alison Brie spielt dort eine, sagen wir mal, socially awkward Person, die dazu noch langsam aber sicher so von Tag zu Tag scheinbar immer stärkere Neurosen und psychische Aussetzer bekommt. Das geht von merkwürdigen Schlafwandeln zu immer wiederkehrenden bizarren Träumen bis hin zu Paranoia, dass sie halt die verrücktesten Verschwörungstheorien selbst entwickelt über sich selbst und ihre Familie. Und es ist aber ähnlich wie bei dem Anthony Hopkins-Film von gestern, dass so wie der Film es inszeniert, man es immer mehr aus ihrer Perspektive erlebt, als wenn die Sachen wirklich passieren würden, die sie sich entweder vorstellt oder nicht. Und so erlebt man diese Situation, dass es für sie keinen Grund gibt, daran zu zweifeln, weil es so echt wirkt, aber wir gleichzeitig auch die anderen Leute um sie herum verstehen können, die, wie die darauf reagieren und wie crazy das wird. Und gerade wenn sie dann richtig sich reinsteigert und aggressiv wird oder so, dann hat der Film wirklich so Momente, wo man manchmal beinahe schockiert ist, obwohl es absurd lustig ist.
Ja, es ist auch irgendwie dann so ein Film über so ein Mental Illness, wie es eigentlich der bessere Joker ist. Es ist der bessere ja, Joker-Film.
Stimmt.
Weil wir ja auch diese Eskalation haben, dieser langsame Verlauf in die Verrücktheit rein. Und das zusätzlich dazu, dass es ganz unterhaltsam gezeigt wird und auch stellenweise ganz witzig gezeigt wird, es trotzdem so ist, dass es irgendwie diese ganzen Punkte trifft, die ja auch im realen Leben so sind, wie halt man so Stück für Stück so geisteskrank, sage ich mal, wird. Und das heißt, selbst auf der Ebene hat der Film irgendwie funktioniert.
Man versteht die Logik, nach der sie sich in ihre Sachen reinsteigert, wenn man das so beobachtet.
Ich finde, man kann irgendwie auch alles nachvollziehen, was sie so erlebt. Und ich fand das irgendwie so real irgendwie, so realistisch. Also ich fühle mich auch manchmal so komisch weird und glaube manchmal Sachen, die vielleicht passiert sind oder auch nicht. Und dann hinterfrage ich auch, ob ich vielleicht irgendwie wahnsinnig bin oder keine Ahnung, wo mich den Kopf angeschlagen habe. Aber ich fand es echt super und richtig süß auch zu gucken, finde ich. Also es hat Spaß gemacht, war charmant.
Und es war ja auch so, man hat ja bis zuletzt, eigentlich auch beim Ende, weiß man ja nicht 100%, was genau jetzt wahr ist oder passiert ist. So. Das ist ja auch ein Film, den man auch metaphorisch irgendwie so sehen kann und oder einfach so als Erlebnis, wie das für so eine Person die Welt aussieht. Aber es ist also auch einfach so fantasievoll, was sie sich da alles vorstellt und wie das dann umgesetzt wurde und wie immer diese Fantasien in die reale Welt integriert waren. Das hatte sowas von so Filmen wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dass dann wirklich immer so Szenenübergänge und zwischen Orten, die ganz woanders sind, so, dass sie dann irgendwie was in den Boden schneidet und da durchsteigt und so. Das hat super funktioniert und hat einfach so schon Spaß gemacht zu gucken.
Mega skurril auch einfach. Und es gibt auch was Tolles für die Augen zu sehen.
Ja. Wenn man schöne weibliche Körper
mittelmäßige weibliche Körper genießt.
Du bist wieder der Alexander Vogt in der Runde. Ja. Der Bodyshamer. Ja, aber der Film, der hat halt so viele Vorzüge, dass das gar nicht so im Vordergrund sogar steht.
Nein, überhaupt nicht.
Ich finde es aber auch interessant, das hätte ja auch schnell ein Film werden können, der vom Stil her einfach nur so ein David Lynch kopiert. Hätte man den locker machen können. Aber er hat echt so eine ganz eigene Art, durch das durchaus helle, wie er immer diese Sachen zeigt, diese Albträume auch und diese ganzen Nebenfiguren, die fast schon wie in so einer Romantic Comedy manchmal in vielen Szenen sind, diese typischen Figuren. So hat das, also ich weiß nicht, ob ich einen anderen Film gesehen habe, der in dieser Konstellation diese Sachen schon mal gemischt hat.
Boah, also ich habe sowas irgendwie noch gar nicht gesehen. Also in der Art und Weise jetzt.
Hat mich auch angesprochen, dass meine Schlafparalyse-Fantasien von dunklen Gestalten mit langen Fingern auch
von Aliens eingebunden
wurden. Ja, ja, aber das ist eines der Highlights gewesen und das ist halt wieder cool. Das ist halt immer so diese Krux. Einerseits schade, dass solche Filme nicht direkt für alle im Kino zu sehen sind. Mhm. Andererseits wären viele von diesen Filmen auch in Zeiten, bevor es die Streamingdienste gab, nie irgendwo zu sehen gewesen. So. Und jetzt kann man wenigstens bei einem mehr sagen, den könnt ihr auch bald gucken. Und kommt da auch alle leicht dran.
Aber ich finde es auch echt voll gut, dass Netflix das auch macht, weil so gucken die Leute es eher, als jetzt dafür dann extra nochmal Geld auszugeben und ins Kino zu gehen oder so, wenn sie eh nicht so krass interessiert sind an was, was nicht Disney ist.
Ja, das ist auf jeden Fall der bessere Kompromiss, als es dann gar nicht verfügbar zu haben.
Das stimmt.
Und ich meine, Netflix hat ja schon ein paar Mal gesagt, dass auch der Chef von Netflix kürzlich in einem Interview, wir würden sogar alle Filme ins Kino bringen, wenn die Kinos davon abrücken würden, dass sie immer so einen Exklusivzeitraum haben wollen. Mhm. Also wenn wir direkt einen parallelen Start machen können und die Kinos nicht irgendwie so 2 Monate erstmal exklusiv den Film zeigen wollen, dann ist das kein Problem. Wir haben nichts dagegen, wenn unsere Filme im Kino laufen. Wir wollen nur, dass es gleichzeitig auch bei Netflix direkt drin ist. Mhm. Und deswegen, das wäre halt eigentlich das Geilste.
Das wäre mega.
Aber, wieso?
Also 80% der Netflix-Filme sind ja absoluter Schrott. Und wenn die dann auch im Kino wären,
wäre das ja... Ja, aber wenn dann halt die guten ausgewählt werden.
Muss ja nicht gucken dann.
Naja gut, aber das Kino ist ja schon genug mit Schrott voll. Das wäre ja dann nur noch mehr Schrott. Also, weiß ich nicht. Fände ich nicht gut.
Ja. Ich würde Sex Education auch gerne im Kino gucken.
Oh mein Gott, ich auch. Ich liebe es.
Otis.
Es ist so geil. Es ist so fucking geil.
Ja, aber...
gut. Otis Mom, ey. Ich liebe Gillian Anderson. Okay, ja.
Wir sind müde. Wir haben...
Und voll mit Tacos.
Morgen unseren letzten Tag vor uns, wo wir nochmal alle Kräfte mobilisieren müssen, nicht krank zu werden kurz vor der Rückreise. Und ja, mal gucken, ob es wieder so ein Erfolg wird, dass wir mehr als 2 Filme gucken, wie wir es bisher ja immer geschafft haben.
Wir sind krass.
Das ist, glaube ich...
Ich tippe auf 4.
Du tippst auf 4? Großzügig getippt. Ich will nicht dagegen setzen.
Ich auch nicht.
Aber ich meine, wenn man jetzt am Ende mit so 22, 23 Filmen von Sundance nach Hause fährt, glaube ich, dann kann man schon zufrieden sein. Ja, also,
ist echt nicht schlecht, finde ich.
Ich glaube, wenn es weniger wäre, würde ich mich selbst geißeln. Ich verspreche das hier, dann würde ich mir meinen Gürtel auspacken, den ich noch nicht mal hier getragen habe. Den
ich mache ein Video.
Zum Peitschen mitgenommen habe.
Ist dann auf der Website.
Mit 120 Frames Slow-Mo. Ja. In 4K. Dann peitsche ich mich komplett aus, von oben bis unten, jeder Millimeter. Versprochen.
Freuen Sie sich.